Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu unserer Reihe Vergessene Autoren und verschollene Schätze. Heute Folge 5. Lieber Markus, ich darf dich sehr herzlich willkommen heißen heute. Du hast ein tolles Buch mitgebracht, David Lindsay, Die Reise zum Arcturus. Erzähl uns allen bitte, wer ist eigentlich der Autor? Kennen wir den von anderen bekannten Werken?
Also, ja, der Autor David Lindsay lebte von 1876 bis 1945. Um deine Frage zu beantworten, er ist heute nahezu unbekannt. Speziell im deutschen Sprachraum kennt man ihn nur noch über das Werk, das wir heute vorstellen wollen. Im englischen Sprachraum ist er etwas bekannter, aber auch schon weitgehend vergessen, leider, wie ich hinzusagen muss.
Der Roman, den du uns mitgebracht hast, in welches Genre lässt er sich denn einordnen?
Gute Frage. Also, er wird heute gerne als Science-Fiction-Werk bezeichnet. Das hätte David Lindsay wahrscheinlich überhaupt nicht gerne gehört. Ich würde sagen, er gehört ins fantastische Genre, mysteriöse Literatur, so in der Tradition von Shelley. Sehr begeistert von dem Roman war übrigens auch Tolkien. Der Autor von Herr der Ringe schwärmte also von diesem Werk.
Und um was geht es insgesamt in diesem Roman?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Entwicklungsroman. Es geht um die Entwicklung eines Menschen, eines Mannes. Man muss vielleicht noch ein bisschen was aus dem Leben von David Lindsay wissen. Er kam aus einer alten schottischen Familie, las sehr gerne Romane, insbesondere von Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Jules Verne. Er war aber auch stark beeinflusst von der deutschen Philosophie, insbesondere von Nietzsche und Schopenhauer. Das merkt man gerade auch in diesem Werk sehr stark. Er lernte extra Deutsch, um sie im Original lesen zu können. Und worum geht es? Ja, das lässt sich gar nicht so leicht beschreiben, denn dieses Werk, Die Reise zum Arcturus, Voyage to Arcturus, lebt stark von Bildern und Stimmungen. Also es beginnt damit, dass in der viktorianischen Abendgesellschaft, die so, ich sag mal, im späten 19. Jahrhundert in London stattfindet, eine spiritistische Sitzung abgehalten wird und in deren Verlauf manifestiert sich ein Geistwesen vom Doppelgestirn Arcturus. Das ist ja nun an sich schon mal rätselhaft genug. Dann platzt in diese Veranstaltung eine Figur namens Craig, ein äußerst unsympathischer, fast schon teuflischer Zeitgenosse. Und er spricht den Helden des Romans Mescal, über den Namen werden wir uns später noch unterhalten, an und bietet ihm an, eine Reise zum Arcturus zu machen. Sie gehen dann in ein altes, verkommenes schottisches Observatorium. Da wartet ein sogenannter Kristalltorpedo auf sie und binnen einer Nacht sind sie auf dem Planeten Tormans.
Wie wird denn das beschrieben? Also, wie kann man sich das vorstellen, Markus?
Sehr mystisch. Also
das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man da innerhalb von einer Nacht dann auf diesen Planeten gelangt.
Ja, ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Das muss man einfach mal so lesen und als gegeben hinnehmen, weil Literatur darf ja bekanntlich alles.
Das heißt, wir dürfen träumen, ja?
Genau, also die träumen sich im Grunde auf diesem Planeten, so kam es mir vor. Sie besteigen diesen Kristalltorpedo, er fällt dann in Schlaf, wacht auf Tormans, dem großen Planeten, der das Doppelgestirn Arcturus umkreist.
Mhm. Und was passiert dann auf dem Planeten?
Da muss Mescal feststellen, dass ihn seine Reisegefährten verlassen haben. Es manifestiert sich ganz kurz, ja, eine geheimnisvolle, ja, man könnte sagen Gottheit, ein Geistwesen namens Surtur, manifestiert sich kurz und Mescal hat den Drang, diesen Surtur wiederzutreffen. Also er spürt, der kann ihn auf eine höhere Bewusstseins- oder Entwicklungsebene führen. Aber wie gesagt, Surtur verschwindet erstmal. Seine Reisegefährten haben ihn im Stich gelassen. Er sieht jetzt so aus wie diese Bewohner von Tormans, also die haben mehrere Arme und Augen und so, und hat jetzt verschiedene Begegnungen und die verlaufen manchmal friedlich, aber viele sind ausgesprochen gewalttätig, düster, rätselhaft. Dieser ganze Planet wirkt eher albtraumhaft, aber dann auch wieder wild und schön. Also es sind ganz interessante Metaphern. Es gibt zum Beispiel Farben, für die gibt es in der irdischen Sprache keine Entsprechung. Dafür gibt es Spezialnamen. Da werden also Farben beschrieben, die man sonst nicht kennt.
Das ist Hast du denn eine Beschreibung dafür, warum ihm diese Gestalten begegnen und diese Dinge passieren? Was der Hintergrund sein könnte oder der Hintergrund ist?
Ja,
erfährt man das?
Nein, eigentlich nicht. Also es hat mich stark erinnert an Nietzsches Also sprach Zarathustra, also diese Reise von Zarathustra in die Menschenwelt. Ich glaube auch, dass er sich davon weitläufig hat inspirieren lassen, wobei Maskell ist anders als Zarathustra kein Lehrender, sondern ein Lernender. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, diese Begegnungen zu beschreiben, weil die passieren einfach. Man muss sich dann seinen Reim drauf machen. Eins ist aber interessant, Maskell bedeutet natürlich Mann, maskulin. Ja, und Maskell, den ich persönlich für keinen sehr sympathischen Charakter halte, verhält sich teilweise auch sehr gewalttätig. Also er folgt so ganz seinen Jagd- und Beuteinstinkten, verliert das aber immer mehr. Also auch diese feindliche Landschaft laugt ihn immer mehr aus.
Findest du, es ist eher ein Auslaugen oder ein Lernen seinerseits?
Also durch dieses Lernen wird er ausgelaugt und das Auslaugen ist sein Lernprozess. Mhm. Denn je schwächer er wird, umso empfänglicher wird er für neue Einflüsse, durchaus philosophische, also Erkenntnisse, die er dann gewinnt. Und es begegnet ihm dann Craig wieder. Wir erinnern uns, das ist dieser unangenehme Typ, der ihn damals zu dieser Reise überredet hat. Und ziemlich am Ende des Romans, es zeichnet sich dann auch ab, dass Maskell sterben wird.
Ja. Das heißt, was wird sterben? Denkst du, er stirbt oder sein Ego stirbt?
Es ist, ja, letzteres. Sehr gut, ja, sein Ego stirbt. Also Maskell, das ist ein symbolischer Tod, den er durchlebt. Es erscheint dann sein alter Ego, nämlich Nightspore, Nachtkeim. Was ja durchaus metaphorisch ist. Also der, sag ich mal, kämpfende Mann lässt sein Image als Kämpfer und Jäger hinter sich und entwickelt eine neue Existenz, Nightspore, Nachtkeim. Also in der ihn umgebenden Finsternis sozusagen ein Licht, so kann man das jetzt metaphorisch verstehen. Und es passiert noch etwas Interessantes. Craig erweist sich als Surtur, also dieser unangenehme Typ, Craig, ja, der ihn dorthin gelotst hat, ist tatsächlich Surtur. Es gibt noch eine Figur, die nun wirklich negativ ist, der sogenannte Kristallmann. Der sabotiert alle Versuche, wenn er versucht, irgendetwas zu unternehmen oder mit sich ins Reine zu kommen, steckt häufig hinter den Begegnungen mit den Einwohnern von Torments. Und dieser Kristallmann ist dann eigentlich das, ja, kann man sagen, personifizierte Böse. Also nicht etwa Craig, wie man lange meinen möchte. Ja, und zum Schluss passiert was ganz Interessantes. Sie besteigen einen Turm, über den wir später noch reden werden. Einen großen, dunklen, schwarzen Turm. Und das hat nichts mit Stephen King zu tun, sondern mit jeder Ebene, Plattform, die er besteigt, kommt er dem sogenannten Reich Maspel näher. Und das ist das Reich Surturs. Aber er lernt dann, Surtur ist in ihm. Das Reich Maspel ist in ihm. Und er wird das, ja, ich sag mal, gegenwärtige Reich des Kristallmanns nie abstreifen können. Der wird ihn sozusagen immer verfolgen, klebt wie Pech an seinen Fersen.
Würdest du das so interpretieren, dass du sagst, das Glück lebt in ihm? Er hat es entdeckt durch seine Wandlung, dass man das damit in Verbindung bringen kann?
Ja.
Wie würdest du das interpretieren?
Also ich denke, das ist eine absolut zulässige Interpretation. Ja.
Gut, ich meine, jeder hat seine eigene Interpretation des Romans und ich denke, dahin will der Roman wahrscheinlich auch hin.
Absolut, ne? Man kann das als Katharsis empfinden, man kann es so als, ja, Blick in das buddhistische Nirvana empfinden, man kann es auch christlich besetzen, auch das wäre möglich. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe, also bei mir haben sich die Erkenntnisse, wenn ich es mal so hochtrabend formulieren darf, erst ein paar Wochen nach der Lektüre eingestellt. Also es ist ein Roman, da springt der Funken nicht sofort über, der muss sacken. Aber das, was du gesagt hast, trifft's.
Sehr nachhallend, der Roman. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend, interessant an. Werde ich mir sicherlich gerne auch mal zu Gemüte führen. Aber du hast vorher noch den Turm erwähnt. Was für ein Turm war das denn? Da gibt es ja auch eine Hintergrundgeschichte dazu.
Man muss wissen, David Lindsay war kurz nach dem Ersten Weltkrieg 1918 in Deutschland und er ist nach Regenstauf gekommen. Das ist ja ganz in der Nähe von unserem schönen Regensburg. Und in Regenstauf gibt es den sogenannten Schlossbergturm. Und nun sagt die deutsche Wikipedia, und ich habe es auch mal vor Jahrzehnten in der Mittelbayerischen Zeitung gelesen, dass dieser Turm Lindsay damals inspiriert hat zu diesem Schlosskapitel, dem gemeinsamen Besteigen des Turmes von Surtur und Knightsborn, nicht etwa Maskell. Mhm. Und angeblich wird also dieser Turm in Regenstauf, den ich allerdings selber nie bestiegen habe. Ich glaube, wir sollten mal unsere Räder schnappen und dorthin fahren.
Das denke ich auch. Ich war auch noch nie dort. Ja. Markus noch nie gesehen. Ja. Also wir hängen auch ein Bild des Turms mit an. Könnt euch den dann auch ansehen. Also liebe Regenstaufer, falls einer von euch hier auch anwesend sein sollte, schaut euch den auch mal an oder kommentiert auch mal was dazu.
Was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Vielleicht ganz kurz noch zu David Lindsay. Wie gesagt, er hatte leider das Pech, dass er zu Lebzeiten keinen Ruhm erlangte, eigentlich auch nach seinem Tode nicht. Er ist dann immer mehr verwahrlost, hat sich immer mehr zurückgezogen und es gehört zur großen Tragik, dass in den letzten Kriegsmonaten, nämlich im Januar 1945, eine deutsche Bombe sein Haus getroffen hat. Die ist zwar nicht explodiert, sie waren Blindgänger, aber er hat dadurch einen Schock erlitten, hat nicht mehr gesprochen, schockbedingt, und ist dann später aufgrund einer Blutvergiftung gestorben. So ist es doch sehr tragisch, welches Ende er genommen hat. Aber um nochmal abschließend zu sagen, es lohnt sich absolut, diesen Roman zu lesen, und wenn man bedenkt, dass er viele Werke inspiriert hat, ja, sollte man ihn sich unbedingt wieder ins Gedächtnis rufen oder einfach mal neu lesen.
Lieben Dank, Markus, für die Vorstellung des Romans. Den werde ich mir definitiv zu Gemüte führen und freue mich auch schon sehr drauf. Und dann hoffe ich, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel Freude hatten und mit dem Roman haben werden.